Ganz still sein, geliebt. Stille sein, geliebter Herr und Heiland mein, bereit mich für die Ewigkeit in deiner heiligen Einsamkeit. Mache mich still, ganz innerlich still, bis ich, was du willst, von Herzen will. Bist du so groß bist und ich so klein, dass du mir alles in allem kannst sein.
Amen.
Amen.
Auch ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Möge der treue Gott uns segnen. Er hat gestern Abend so mächtig durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns geredet. Und wir erwarten auch heute Morgen, dass er weiterredet und uns seinen Willen kundtut. Wir sind so froh, dass wir kommen können, diese Gelegenheit noch wahrnehmen. Und diese Versammlungen haben, und so kann er zu seinem Rechte kommen. Er hat ja alles so wunderbar gemacht, und wir sind froh und dankbar, dass er unser Herzen und unsere Gedanken zu sich lenkt in diesen Tagen. Ich möchte zur Einleitung ein Wort lesen aus dem Jakobusbrief, Jakobus 5. Hier ruft Jakobus auf und schreibt es an den Brüdern wie folgt. Jakobus 5 von Vers 7. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft oder Wiederkunft des Herrn.
Amen.
Bedenket, der Landmann hart wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. So ist es doch. So haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Wenn Jakobus das in jenen Tagen sagen konnte und schreiben, was sollen wir sagen? Wir sind dem allen ganz nahe. Und wir wissen nicht, wann es sein wird, so wie wir es gehört haben. Aber Lob und Dank, es ist gut, dass wir es nicht wissen. Die Hauptsache ist, einer weiß es.
Amen.
Und dafür sind wir froh und dankbar. Ja, dann heißt es hier von Vers 9, seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bedenket wohl, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Aushalten, die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Selig, seht, wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben. Und dann kommt es und sagt, wer diese Leute waren oder wer es war. Vom standhaften Ausharren Hiobs, habt ihr gehört, und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat. Erkennet daraus, dass der Herr reich an Mitleid und voll erbarmt ist.
Amen.
Wir sind so froh und so dankbar, dass er sich unser erbarmt hat, voller Mitleid und Erbarmen. Und so wollen wir nicht anders als ihn wie Ehre und den Lobpreis und den Dank darbringen. Lasst uns nochmal aufstehen zum Gebet. Treuer Herr, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, für deine große Gnade und Liebe, die uns gesucht und gefunden hast, Herr. Herr, wir wissen, vor Grundlegung der Welt, Herr, waren wir schon in deinen Augen, in deinem Herzen, treuer Gott. Ich bitte dich, Herr, segne auch heute Morgen durch dein Wort uns alle. Segne besonders Bruder Frank, Herr, der dein Wort bringt, oh Herr. Du hast ihn dazu bestellt, oh Herr. Und wir vertrauen dir, Herr, dass du, was du angefangen hast, auch vollführen wirst. Wir beten dich an, Herr. Segne dein Volk alle, Herr. Nah und fern, Herr, die angeschlossen sind. O Herr, segne überall, in allen Völkern, in allen Sprachen und Nationen, treuer Gott. Treuer Herr, wir vertrauen dir auch heute Morgen und geben dir die Ehre in Jesu heiligem Namen. Amen. Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm. Wir setzen uns.
Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm. Treu zu seinem Kreuze, bis wir einfach sehen. Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm. Treu zu seinem Kreuze, bis wir einfach sehen. Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm, treu zu deinem Kreuze, bis wir heilig sind. Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm, treu zu seinem Kreuze, bis wir heilig sind.
Amen. Amen. Nun bitten wir, Bruder Frank.
Dankeschön, Dankeschön. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, für seine Gnade und Treue. Wir haben heute in aller Frühe schon E-Mail bekommen, Anrufe bekommen. Der erste Anruf kam aus Melbourne, Australien, Kinshasa, Nairobi, Johannesburg, Guadeloupe. Von überall haben wir die Nachricht bekommen, dass Brüder und Schwestern mitgehört haben, mitgesehen haben und sich mit uns gefreut haben. Heute haben wir eine besondere E-Mail bekommen von unserem geliebten Bruder Schautz. Und hier heißt es, lieber Bruder Frank, von Herzen wünsche ich dir und der ganzen Versammlung Gottes reichen Segen aus Shanghai. Aus Shanghai. Alle wissen, wo Shanghai ist. Und wir sind einfach sehr, sehr dankbar. Auch die Worte, die jetzt noch folgen. Es ist ein großer Segen, dass man heute von allen Enden der Erde aus das originale Wort hören kann, auf das sich erfüllt aus allen Sprachen und Nationen, ruft der Herr die Seinen heraus. Ich danke dir und so weiter. Gott, der Herr, segne euch. Einfach schön, wir haben es immer wieder gesagt, es ist Gottes Gnade. Wir schätzen es auch sehr, dass ihr kommt. Und dadurch erfährt die ganze Welt, dass der Herr eine Gemeinde hat, die zwar zerstreut ist in allen Völkern und Sprachen, aber wie es bei allen Knechten Gottes war, man braucht eine Plattform, eine Heimatgemeinde, um das Wort verkündigen zu können. Und so war es ja auch mit Bruder Brenhem. Er hatte eine Gemeinde und sagte irgendwann, wenn ich in anderen Städten bin, muss ich Rücksicht nehmen auf den Prediger, auf die Gemeinde. Aber hier kann ich alles so sagen, wie Gott es mir geschenkt hat. Bruder Brenim war ein freundlicher Mensch, ein liebevoller Mensch, der andere geschätzt hat und das Podium bei anderen Brüdern nicht dazu gebraucht hat, um etwas zu sagen, das nicht in die Gemeinde irgendwie reibungslos hineingelangen würde. Zu Hause, in der Heimatgemeinde, hat er alles frei und offen sagen können. Da hat ihm niemand am Rockzipfel fassen können und sagen, stopp, so nicht, sondern Gott hat es so gefügt, dass er dort alles so sagen konnte. Nun haben wir an diesem Wochenende ja einen ganzen Bus aus der Slowakei mit unseren teuren Brüdern und Schwestern. Ich sage es so frei und offen, wenn Menschen über 1200 Kilometer fahren, um Gottes Wort zu hören, was soll dann mit uns sein? Welch ein Ernst, welch eine Verantwortung ist uns von Gott übertragen worden? Dann haben wir Brüder aus Montreal, aus Pretoria, aus Usbekistan. Was bringt sie hierher? Weshalb sind sie hier? Doch nicht, weil diese Stadt eine Sehenswürdigkeit wäre oder hätte, sondern um des Wortes Gottes willen. Und Gott hat doch gesagt, dass er einen Hunger nach seinem Worte senden wird. Und Brüder und Schwestern, es gibt heute sehr viele, die laufen den großen Männern nach, die von Zeichen und Wundern reden. Hier ist es anders. Hier geht's um das Wort, um die geistliche Speise, um das, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und der Herr bestätigt sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Noch gestern habe ich sie im Büro gehört, zwei herrliche Zeugnisse, wie Gott von Krebs geheilt hat. Wir machen keine große Reklame, aber sagen mit dankbarem Herzen, Gott ist treu, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er bestätigt sein teures und heiliges Wort. Wir freuen uns, dass ihr alle gekommen seid und besonders alle, die zum ersten Mal hier sind. Steht doch mal auf, wer ist an diesem Wochenende zum ersten Mal hier? Steht auf. Doch einige, ja sicher, Gott der Herr, segne euch, sei mit euch, wir freuen uns. Wir hoffen und glauben, dass es nicht das letzte Mal war. Gott segne euch und immer herzlich willkommen. So Gott will, werde ich von heute in einer Woche in Johannesburg sein und dann Pretoria und dann Kapstadt und dann Durban und Port Elisabeth und eventuell noch in zwei Nachbarländern. Wir müssen die Zeit auskaufen, es ist kostbar und es ist immer eine große Stärkung für all die Brüder, wenn sie im Wort der Wahrheit gefestigt werden. Wir haben ja heute noch einmal den Tag der Bibel bekannt gegeben. Wir möchten euch allen, die ihr Freunde, Brüder und Schwestern habt, die eine Bibel haben möchten, ihr könnt sie nachher noch abholen, Es sind noch einige Exemplare. Brüder und Schwestern, wir haben bereits ein herrliches Wort gehört aus Jakobus, dem 5. Kapitel. So harret, Vers 7, Jakobus 5, Vers 7, so harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Wir haben gestern darüber gesprochen, was Ankunft bedeutet. Unser Herr sagte, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Nicht eine Lehre, nicht irgendeine Offenbarung, sondern er selbst. Er selbst, der uns erlöst hat und hingegangen ist, uns die Stätte zu bereiten, wird wiederkommen und die Seinen abholen. Dann haben wir die herrlichen Worte in Matthäus 25 von den klugen und törichten Jungfrauen. Und immer wieder ist neu die Frage, was unterscheidet die Klugen von den Törichten? Beide haben Lampen, beide haben Erleuchtung, beide sind jungfräulich rein. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, ich habe es in Zürich gesagt. Der Unterschied besteht darin, dass zum Beispiel Maria das Wort der Verheißung aufgenommen hat und dann kam der Geist über sie und so wurde das Wort Fleisch und nahm Wohnung unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. In gleicher Weise nehmen die klugen Jungfrauen jetzt das Wort der Verheißung in sich auf. Und dann kommt der Heilige Geist über uns, damit Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit sein kann. Damit das neue göttliche Leben in uns offenbar werden kann. Wir alle wissen, der Regen fällt auf Gerecht und Ungerecht, auf Böse und Gute. Die Sonne scheint überall. Aber der Unterschied liegt tatsächlich darin, dass die Klugen das Wort der Stunde, das Wort der Verheißung aufnehmen und wissen, Gott hat auf übernatürliche Weise aus Gnaden gewirkt. Wie geschah der Anfang des neuen Bundes? Wir haben es oft genug gesagt. Es geschah auf übernatürliche Weise. Der Himmel neigte sich herab und der Engel Gabriel gab dem Zacharias die Verheißung von der Geburt Johannes des Täufers. So begann das Neue Testament. Die Brücke vom Alten wurde geschlagen. Lukas 16, 16, das Gesetz und die Propheten bis auf Johannes. Und von da an ist das Reich Gottes verkündigt worden. Ein neuer Anfang. Bis dahin konnten alle tun, bis ihnen recht war. Von dem Augenblick aber musste das getan werden, was recht ist vor Gott. Und wir haben es dargelegt. Wer einen Mann Gottes, der Kraft göttlicher Berufung das Wort bringt, aufnimmt, nimmt den auf, der ihn gesandt hat. Und wer den aufnimmt, der ihn gesandt hat, nimmt das Wort auf, mit dem der Mann gesandt wurde. Denn so steht's doch geschrieben im Johannesevangelium im 1. Kapitel, Vers 5 und 6. Johannes war ein Mann von Gott gesandt. Brüder und Schwestern, das erste Buch, das Gordon Lindsay über den Dienst Bruder Brenhams geschrieben hat, trägt den Namen Ein Mann von Gott gesandt. Und das haben wir erkannt. Wir sind nicht daran vorbeigegangen, sondern haben erkannt, dass es eine Verheißung gibt, die jetzt in Erfüllung gegangen ist. Und so dürfen wir aus Gnaden Anteil an dem haben, was Gott gegenwärtig tut. Genauso wissen wir, nachdem der Dienst Johannes des Täufers vollendet war, hat unser Herr seinen Dienst begonnen. Und nachdem der Dienst unseres Herrn und das Erlösungswerk vollbracht wurde, entstand die neutestamentliche Gemeinde durch Ausgießung des Heiligen Geistes, und der gesamte Heilsplan unseres Gottes nahm seinen Lauf in den verschiedenen Etappen, wenn man so formulieren darf. Der eine Dienst leitete zum anderen über und wieder der nächste zum nächsten. Und nun hat der Herr eine Gemeinde, in die er Dienste, Gaben und Aufgaben gesetzt hat, um das Wort zu verkündigen, und dass wir die Gnade haben, am Ende der Gnadenzeit zu leben. Es ist ein Vorrecht, aber dieses Vorrecht ist mit Verantwortung verbunden. Das haben wir uns nicht ausgesucht, nicht ausgedacht. Das ist uns von Gott übertragen worden. Und so übernehmen wir die Verantwortung vor Gott, um die wahre und klare Verkündigung in die ganze Welt hinauszutragen und bezeugen, dass jede Lehre der Schrift auf mindestens zwei oder drei Zeugen, zwei oder drei oder mehr Bibelstellen gegründet ist. Eine Bibelstelle, einen Ausspruch, ein Zitat kann jeder in jede Richtung hin bewegen. Aber wir gehen von Schriftstelle zu Schriftstelle, von Wort zu Wort, vom Alten zum Neuen, vom Neuen zum Alten, von den Evangelien zur Apostelgeschichte, von der Apostelgeschichte zu den Briefen, von den Briefen zur Offenbarung, die Gott abschließend gegeben hat. Und wir danken dem Herrn dafür, dass er uns das Vorrecht geschenkt hat, zu glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Das Wort aus dem Römerbrief, dem 11. Kapitel, werden wir noch öfters zu lesen haben, um immer wieder neu vor Augen zu führen, wie wichtig Gottes Wort ist. Römer 11. Kapitel, Vers 3 und 4. Herr, deine Propheten haben sie getötet, deine Altäre niedergerissen. Ich bin allein übrig geblieben und nun trachten sie mir nach dem Leben. Jetzt kommt in Vers 4 dieser urgewaltige Ausspruch. Wie aber lautet die göttliche Antwort an ihn? Wir sind an keiner menschlichen Antwort interessiert. Wie lautet die göttliche Antwort an ihn. Was antwortet Gott? Er antwortet durch sein Wort. Und hier steht es geschrieben, ich habe mir noch 7000 Männer übrig behalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Damals waren es 7000. Wie viele es heute sind, wissen wir nicht, aber der Herr kennt die Seine. Und dann steht dieser gewaltige Ausspruch in Vers 5, ebenso ist nun auch in unserer Zeit ein Rest nach der göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. Ein Rest, ein Überrest. Ich kann nichts dafür. Gott hat die Wahl getroffen vor Grundlegung der Welt. Ich bin aber dankbar dafür, dass wir zu diesem Überrest gehören dürfen, Gnade bei Gott gefunden haben, hören und aufnehmen dürfen, was der Herr uns verheißen und was er uns in seinem Worte gesagt hat. Vers 6 haben wir auch schon betont, ist er aber durch Gnade ausgesondert, so ist er es nicht mehr aufgrund von Werken, sonst würde ja die Gnade keine Gnade mehr sein. Aus Gnaden herausgerufen, aus Gnaden aus- und abgesondert, aus Gnaden das Wort der Stunde gehört und befolgt. Dem darauf kommt es an, nicht nur zu hören, sondern zu glauben und zu befolgen. Brüder und Schwestern, wir haben auch das schon immer wieder betont, die Gemeinde muss jetzt am Ende zum Anfang zurückkehren und dann müssen wir zur Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel gehen, in Verbindung mit Lukas 24, wo unser Herr von Vers 47 den Auftrag gegeben hat, dass in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden soll. Und dann die Betonung, bleibet in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe, bis die Verheißung des Vaters wahr geworden ist. Und dann sollt ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir haben es hier auch schon betont, wenn Petrus eine Predigt ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes gehalten hätte, dann wären nicht 3000 Menschen an einem Tage gläubig geworden und gemäß Apostelgeschichte 2, Vers 41 haben sie sich auch taufen lassen. Eine Predigt, die nicht von der Kraft des Heiligen Geistes begleitet wird, zeitigt keine biblischen Resultate. Und wir alle müssen Sorge dafür tragen, dass die Kraft des Heiligen Geistes offenbar wird, wie am Anfang, so auch am Ende. Und dann ist es nicht Petrus, sondern der Heilige Geist, der das Wort begleitet, die Menschen von der Sünde überführt, dass sie Buße tun, zum Herrn kommen, ihr Leben ihm weihen und dann im Glaubensgehorsam sich taufen lassen. Hier in Apostelgeschichte dem ersten Kapitel hat der Gottesmann in Vers 2 von unserem Herrn geschrieben, bis zu dem Tage, an dem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte und dann in den Himmel aufgenommen wurde. 40 Tage hat unser Herr mit den Seinen gehabt, um mit ihnen über das Reich Gottes zu sprechen. Und dann steht in Vers 3, ihnen hatte er sich auch nach seinem Leiden durch viele Beweise als lebendig bezeugt, indem er sich 40 Tage lang vor ihnen sehen ließ und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Ihr Lieben, wir sind uns dessen bewusst, dass der Herr durch sein geoffenbartes, lebendiges Wort, das er frisch vom Thron geoffenbart hat, zu uns redet. Für uns stehen die Dinge nicht nur im Jesaja oder in Jeremia oder in der Apostelgeschichte. Für uns werden sie in das Herz hineingeschrieben. Es ist ein direktes, lebendiges Wort, das wir empfangen und mit innerer Zustimmung aus Gnaden aufnehmen dürfen. Was wir alle beachten müssen, steht in Sacharja, dem zweiten Kapitel, in den beiden letzten Versen mit Bezug auf das Volk Israel. Und wir segnen Israel im Namen des Herrn. Und bitte kommt alle mit, die ihr mitkommen könnt. Sacharja, zweites Kapitel, Vers 16 und 17. Der Herr aber wird Juda als sein Erbteil auf dem heiligen Boden in Besitz nehmen und Jerusalem wieder erwählen. Wo wird der Herr seine Gemeinde aufnehmen, annehmen, dass sie seine Gemeinde sein kann? Doch nicht in der Zerstreuung in allen Denominationen. Da hat der Herr doch gar keine Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Da kommen die Prediger, da kommen die Pfarrer und sie haben das Jahresprogramm. Am ersten Sonntag nach Trinitatis wird der Text gelesen und die Bibelstellen. Am zweiten, am dritten Sonntag, das ganze Programm ist für das ganze Jahr schon im Voraus geschrieben. Man braucht es nur noch ablaufen zu lassen. Der Herr kann dort nicht zu Wort kommen. Wo kommt er zu Wort? In seiner Gemeinde, wo das Wort neu auf den Leuchter gestellt wird. Hier im Vergleich, lasst mich Vers 16 noch einmal lesen, in Sacharja 2, der Herr aber wird Juda als sein Erbteil auf dem heiligen Boden, auf dem heiligen Boden im Lande der Verheißung, im Lande der Väter einnehmen. Und wir haben die Erfüllung der Verheißung schon zum großen Teil gesehen und miterlebt. Das Volk Israel ist aus 143 Ländern zurückgeholt worden. Und es steht geschrieben, Osten gib heraus, Norden halte sie nicht zurück. Und sie kommen in das Land ihrer Väter, auf den heiligen Boden. Und da in Jerusalem wird Gott sie wieder zu seinem Erbteil einsetzen. und in Besitz nehmen. Genauso ist es mit der neutestamentlichen Gemeinde. Ich sage es noch einmal, wo kann Gott heute zu Wort kommen? Doch nur in seiner Gemeinde. Alle anderen sind in den eigenen Programmen. Und danach steht in Vers 17, Stille sei alles Fleisch vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnstätte. Brüder und Schwestern, wir leben in der Zeit der Herausführung. Wir haben es auch schon oft betont, dankbar dafür, dass wir jetzt leben dürfen mit der Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes in aller Ehrfurcht und allem Respekt vor der göttlichen Heilsordnung und vor jedem Worte, das in einem bestimmten Zusammenhang geschrieben wurde. Und da, wo es steht, da gehört es hin. Und alle anderen Bibelstellen, die dazu gehören, müssen auch dazu genommen werden. Dann haben wir im ersten Petrusbrief nicht nur eine Ankündigung, sondern die Feststellung, dass unsere Brüder am Anfang das Wort in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt haben, und dann ist von Dingen die Rede, in welche die Engel auch gerne hineinschauen möchten. 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 12. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel herabgesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, dann sollt ihr meine Zeugen sein, dann sollt ihr mein Wort tragen, und ich werde mit euch sein und mein Wort begleiten und bestätigen durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Die Gemeinde muss zurückkommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Wir müssen die Einheit im Geiste suchen und finden und gemeinsam erleben. Und deshalb ist es notwendig, dass wir alle unsere alten Erkenntnisse und Lehren zurücklassen, um uns von Gott belehren zu lassen. Denn so steht's geschrieben, nicht ein Bruder wird den anderen belehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und nun kommen wir auch zu dem wichtigen Punkt. Warum haben alle alles missverstanden? Geht zurück in die Kirchengeschichte. Jedes Wort Gottes ist missverstanden worden, ist gedeutet worden, und überall, man kann es nachlesen, sind ja Glaubensrichtungen entstanden. Und heute, wie viele haben wir, sind es 275, sind es 375, irgendjemand schreibt von Tausenden, wenn man alle kleinen Gruppen mitzählen würde. Und alle sagen, sie glauben an den einen Gott und haben die eine Bibel und kommen zu ganz verschiedenen Entscheidungen und Lehren und Schlüssen. Brüder und Schwestern, Deshalb hat Gott uns eine Botschaft gesandt, in welcher eine Zusammenfassung des gesamten Heilsratschlusses unseres Gottes ist. Ob Altes, ob Neues Testament, ob Evangelien bis hin zur Offenbarung, wir leben tatsächlich nach Öffnung der Siegel. Wir leben in einer herrlichen Zeit und haben Zugang bekommen zu den Dingen, die Propheten nicht gewusst haben. Sie forschten ja, wann es sein würde, dass diese Dinge geschehen sollten, und sind vor der Zeit heimgenommen worden. Immer wieder würde der Herr uns sagen, selig sind eure Augen. Und Brüder und Schwestern, wir sind uns dessen bewusst geworden, welch eine Gnade mit der Herausrufung, mit der Absonderung zusammenhängt. Darin ist unser Seelenheil verankert. Denn so steht's geschrieben im 2. Korinther, im 6. Kapitel von Vers 14. Was hat Licht mit Finsternis, gläubig mit ungläubig? Was hat Christus mit Belial gemeinsam? Was hat die Gemeinde Jesu Christi, die bluterkaufte Schar, mit all den von Menschen gegründeten Gemeinden zu tun? Unser Herr spricht, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Der Herr hat nicht 300 oder 400 Gemeinden, er hat eine einzige Gemeinde, die aus allen Kirchen und Freikirchen, aus allen Sprachen und Nationen herausgerufen wird, die sich Christus, dem Haupt, unterordnet. Und da gelten keine Glaubenssatzungen mehr, nichts, was in Konzilen beschlossen wurde. Da gilt nur Gottes heiliges Wort. Und das in alle Ewigkeiten. Schauen wir noch in ein paar Schriftstellen hinein, um uns vor Augen zu führen, was Paulus schon damals auf dem Herzen lag, nämlich Christus, eine reine Jungfrau, zuzuführen. 2. Korinther, 11. Kapitel, Vers 2 und 3. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2 und 3. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau zuzuführen. Hier spricht er von dem Geheimnis Christus und die Gemeinde. Und dann kommt die Befürchtung in Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange einst Eva mit ihrer Arglist verführt hat, so auch eure Gedanken von der Einfalt und der lauteren Gesinnung gegen Christus zum Argen hingezogen werden. Und danach schreibt dann der Apostel, vielleicht lesen wir es, damit wir es genau haben, Vers 4, denn wenn irgendjemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen andersartigen Geist empfängt, den ihr nicht empfangen habt, oder eine andersartige Heilsbotschaft, die ihr nicht erhalten habt, so lasst ihr euch das bestens gefallen. Und das ist die Not innerhalb der Kreise derer, die sich auf Bruder Branham und auf die Botschaft der Stunde berufen, wenn irgendjemand kommt und ihnen sagt, der Prophet hat gesagt, dann denkt keiner daran, die Bibel aufzuschlagen. Dann sind alle in einer schönen Stimmung. Wir sind erst dann in der richtigen Stimmung, wenn wir in unserem Glauben mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen. Eine Atmosphäre, die nur gemacht ist, die brauchen wir nicht. Wir brauchen das Originalwort, die Originalsegnungen, die ursprünglichen Erfahrungen mit Gott. Und Brüder und Schwestern, lasst uns daran festhalten, dass wir nicht nur die Botschaft der Wiedererstattung gehört haben, sondern die Botschaft geht der Sache selber voraus. Amen. Aber die Sache selber muss folgen. So wie unser Herr doch gesagt hat, ich gehe hin und ich komme wieder. So sind doch alle Verheißungen, die er gegeben hat, ja und Amen. Wer es noch besser wissen möchte, lese im Römerbrief, dem 9. Kapitel, zumindest noch Vers 8 nach. Römer, 9. Kapitel, Vers 8. Das will sagen, nicht die leiblichen Kinder Abrahams sind damit auch Kinder Gottes, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft Abrahams gerechnet. Warum betonen wir in jeder Predigt die Verheißung? Und Abraham ist uns tatsächlich als ein Vorbild gegeben worden. Er war es, der im Heidenland wohnte, jenseits des Euphrats. Und siehe da, Gott der Herr verlässt den Himmel, begibt sich auf diese Erde und spricht einen Mann an. Dieser Mann hat vorher mit Nahor und all den anderen fremden Göttern gedient, ist seinen eigenen Wegen und seiner eigenen Religion nachgegangen. Aber mit dem Augenblick, als Gott der Herr sich herabneigte und Abraham besuchte, geschah etwas. Und es geschah ein für allemal. Brüder und Schwestern, eine Predigt genügt uns nicht. Der Herr muss uns in seinem Wort begegnen. Und in dem Moment, wo der Herr uns in seinem Wort begegnet und die Herausrufung stattfindet und die Verheißung in unser Herz hineinfällt. Mit dem Moment schauen wir nicht mehr auf Umstände, nicht mehr auf das Sichtbare, sondern auf den Unsichtbaren, als sähen wir ihn. Und es steht ja im Hebräerbrief geschrieben, dass Gott das Wort bestätigt hat mit einem Eid. Lesen wir es nach im Hebräerbrief im 6. Kapitel. Lesen wir die herrlichen Worte. Hebräer 6. Kapitel, Vers 13 und 14. Nachdem Gott nämlich dem Abraham die Verheißung gegeben hatte, schwur er, weil er bei keinem Höheren schwören konnte, bei sich selbst. Überlegen wir, wie weit Gott der Herr dem Menschen entgegenkommt. Abraham ist vor ihm, er gab die Verheißung, Und er sieht Abraham. Abraham, ein Mensch wie alle anderen. Und damit er nie in den Moment hineingerät, wo er doch versucht, geprüft werden könnte, schwört Gott dem Abraham mit einem Eid, dass die Verheißung, die er gegeben hat, die wird Erfüllung finden. Ist das nicht gewaltig? Brüder und Schwestern, hatte Gott es nötig, Gott nicht, aber Abraham hat es nötig, damit nie ein Zweifel aufkomme, schwört Gott bei sich selber und sagt, ich schwöre dir, so wie ich es gesagt und verheißen habe, so wird es geschehen. Brüder und Schwestern, was ist mit dir? Was ist mit mir? Was ist mit uns? Oh, die Gewissheit im Worte Gottes. Alle Worte sind Ja und Amen. Und alle Verheißungen gehören uns, denn wir sind der geistliche Same Abrahams. Weiter steht in Vers 14, mit den Worten, fürwahr, ich will dich reichlich segnen und dich überaus zahlreich machen. Gott hat geschworen, Abraham hat geglaubt. Und dann steht von Vers 15, und auf diese Weise harrte jener geduldig aus und erlangte das Verheißene. Haben wir nicht in Jakobus 5, Vers 7 mitgelesen? Harret aus, liebe Brüder. Abraham harrte aus. Er wusste, Gott hat die Verheißung gegeben. Gott hat sie mit einem Schwur beeidigt. So wie Gott es gesagt hat, so wird es geschehen. Ist das nicht unser Glaube? Ist da nicht unser Glaube verankert? So wie du es gesagt hast, so wird es sein, so wird es geschehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Er harrte geduldig aus und erlangte das Verheißene. Brüder und Schwestern, nichts auf Erden ist so gewiss wie die Erfüllung der Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Daran kann niemand etwas ändern. Es ist unmöglich. Gott hat vor Grundlegung der Welt seinen Heilsplan festlegen können, denn er kennt das Ende vor dem Anfang. Er weiß, was sein und kommen würde. Und dann steht in Vers 16 und 17, Menschen beschwören bekanntlich oder schwören bekanntlich bei dem Hören und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung, so dass alle Widerrede ausgeschlossen ist. Und dann noch einmal der Bezug auf Gott genommen. Vers 17, aus diesem Grunde ist auch Gott, weil er den Erben seine Verheißung, das Unabänderliche seines Ratschlusses in besonderem Grade deutlich dartun wollte, als Bürger mit einem Eid eingetreten. Hat nicht nur die Verheißung gegeben, nicht nur bei sich selbst geschworen, ist als Bürger. Er hat sich verbürgt, dass das, was er verheißen hat, geschehen muss, geschehen wird. Das ist etwas Herrliches. Und das gilt heute uns allen, liebe Brüder und liebe Schwestern. In Römer, dem 5. Kapitel, haben wir die herrlichsten Worte über Erlösung, über Vergebung, über Gnade und Heil. Römer 5. Kapitel, Vers 9. So werden wir also jetzt, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, noch viel gewisser durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Dann gehen wir zu Vers 18 und 19, wo noch einmal bestätigt wird, was für uns geschah. Vergebung, Gnade und Heil. Römer 5, Vers 18 und 19. Wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zum Leben, zur Leben wirkenden Rechtfertigung. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass wir in Sünden geboren wurden. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass er, der Erlöser, für uns zur Sünde wurde, damit wir in ihm der göttlichen Gerechtigkeit teilhaftig werden. Deshalb steht in Vers 19 geschrieben, wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte hingestellt werden. Alles geschah für uns und jetzt geschieht es aus Gnaden durch uns. Wir haben die Vergebung, die Versöhnung, die Gnade Gottes persönlich auf- und angenommen. Wir haben das erlebt, was Gott uns verheißen und in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, aus Gnaden geschenkt hat. Wir glauben, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnt hat. Wir glauben, dass der Weg Gottes zu uns unser Weg zu Gott ist und dass es nur einen einzigen gibt, der sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Römer, dem 8. Kapitel, steht in Vers 3, Römer 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, das, worin es wegen des Fleisches ohnmächtig war, Gott hat die Sünde im Fleische verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte. Das Urteil hat Gott gesprochen und das Urteil hat unseren Herrn und Erlöser getroffen. Als deine und meine Sünde, deine und meine Schuld auf das Lamm Gottes gelegt wurde. Um unsere Sünden willen geschah es. Und deshalb spricht unser Herr, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Wir glauben, dass er es ist. Wir glauben, dass er der große Ich Bin ist. Im Alten Testament war er noch nicht als Sohn offenbar geworden. Im gesamten Alten Testament war er der Herr, der Ich Bin, der im Garten Eden wandelte, der zu den Propheten redete, der Abraham besuchte und gemäß Kapitel 18 im 1. Mose sich setzte und mit Abraham und mit den beiden Engeln, die da nach Sodom gingen, das Mahl gehalten hat. Im Alten Testament war er der Herr, Yahweh. Im Neuen Testament ist er Yahshua, Yahweh Retter. Sogar das hebräische Wort in sich selber sagt uns, wer der Erlöser war und ist. Yahweh, der ewig Seiende, derselbe ich bin. Und im Neuen Testament, du wirst seinen Namen Yahshua heißen. Yahweh und dann Shua, Retter, Retter. Er wird Yahweh, Retter, persönlich sein. Und deshalb, ihr könnt es nachlesen, nach der Auferstehung unseres Herrn ist er nie mehr mit einer Sohnesbezeichnung genannt worden, immer der Herr, der Herr, der Herr. Ihr braucht es nur nachzulesen, ihr wisst, alles hat seinen Platz in der Heiligen Schrift. Dann geht's bis 1. Korinther, dem 12. Kapitel. Niemand kann bezeugen, dass Jesus der Herr ist, außer durch den Heiligen Geist. Und wir könnten von Schriftstelle zu Schriftstelle gehen. Er ist alles in allem. Er ist Lamm Gottes. Er ist Löwe aus dem Stamme Juda. Er ist Sohn Gottes. Er ist Sohn Abrahams, Sohn Davids, Sohn des Menschen. Er ist Fürsprecher. Er ist Mittler. Er kann alles in allem sein. Macht euch keine Sorgen. Und er musste alles in allem um unsretwillen werden, damit wir alles in allem in ihm haben können. O gelobt und gepriesen sei der Herr unser Gott. Das sind doch keine Lehrpunkte, über die gestritten werden kann. Das sind biblische Wahrheiten, für die wir dankbar sind. Dankbar für jedes Wort Gottes. Es gibt hier noch die Stellen, die alle gelesen werden müssten. Aber gehen wir zu Kolosser, dem 1. Kapitel, um uns noch einmal vor Augen zu führen, in welch einer Weise die Männer Gottes am Anfang das Evangelium gepredigt und die biblischen Wahrheiten dargelegt haben. Kolosser, 1. Kapitel, Vers 14. In diesem oder in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Sag doch einmal Amen dazu. Die werden wir nicht erst irgendwann bekommen. Er war verwundet um unsere Sünden willen, geschlagen, gemartert um unsere Krankheit willen. Die Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir aus Gnaden geheilt worden. Nicht erst, sondern es ist schon geschehen. Und dann geht's weiter in Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen worden. Wir haben es gerade gesagt. Er war es, der im Garten Eden wandelte. Das Wort, er, der alle Dinge ins Dasein gesprochen hat. Und heute noch, gemäß Hebräer 1, das Weltall durch sein Allmachtswort trägt. Dann lesen wir weiter in Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Vers 17. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Und jetzt kommt unser Teil, dein und mein Teil. Vers 18. Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Vers 19, denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Vers 20, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch ihn sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Also, wir haben wirklich keine religiöse Person oder Institution nötig. Gott hat keine Religion eingesetzt. Gott hat sich als Vater in seinem eingeborenen Sohn geoffenbart. Wir lesen es nach, und zwar zu dem Zweck, wie in Galater 4, Vers 4 geschrieben steht, um uns die Einsetzung in die Sohnschaft zu geben. Galater 4, Vers 4. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen war. Er sollte die unter dem Gesetz stehenden loskaufen, damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft erlangten. Vers 6. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Brüder und Schwestern, es ist ein vollbrachtes, ein vollendetes Erlösungswerk, das Gott uns in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt hat. Wer daran vorbeigeht, der geht verloren. Und das schmerzt uns. Doch alle, die dem Worte Gottes oder der Botschaft, die uns gebracht wurde, etwas hinzufügt, etwas anders, ja, sagen wir's, wenn jemand die klaren und wahren Worte zum eigenen Verderben verdreht, zum eigenen Verderben und zum Verderben derer, die in die Nachfolge solcher Brüder treten, die tatsächlich nichts anderes zu tun haben, und haltet euch fest, sie konzentrieren sich auf keine einzige Bibelstelle, die dem Volke Gottes dienlich wäre. Sie konzentrieren sich auf Aussprüche, die so und so verstanden werden können, die so und so gedeutet werden können. Und leider kommen sie immer wieder zu dem einen verkehrten Schluss. Warum? Weil sie den Geist Gottes, der in alle Wahrheit leitet, nicht haben. Sie haben viel an Ideen angesammelt. Und wie ich gestern sagte, manche von ihnen, die nach 63 geboren sind, behaupten, dass der Herr eine ganze Zeitspanne benötigt und berufen sich dabei auf Jesus Christus, unseren Herrn, der erst mit 30 Jahren seinen Dienst beginnen konnte. Denn so steht es im 4. Mose, im 4. Kapitel von Vers 1 geschrieben, dass ein Levit erst mit 30 Jahren seinen Dienst beginnen konnte. Und so hat unser Herr doch dem Gesetz Genüge tun müssen und hat seinen Dienst begonnen, als die Zeit erfüllt ward. Doch was hat das zu tun mit der Wiederkunft Jesu Christi, die an einem Tage in einer Stunde geschehen wird, wie der Blitz im Osten aufgeht und im Westen leuchtet? Brüder und Schwestern, wir müssen es immer wieder neu betonen. Für uns ein großes Vorrecht, von Gott auch Gottes Furcht geschenkt bekommen zu haben, nie den Drang, etwas zu wissen oder zu können, sondern, wie im Propheten Jesaja geschrieben steht, ein offenes Ohr hast du mir, o Gott, geschenkt. Ein offenes Ohr. Und dann kommt dazu, dass der Herr den Seinen, die mit ihm wandeln und mit denen er wandelt, dass er zu ihnen über die ganze Bibel sprechen kann. Er kann mit Mose anfangen, mit den Psalmen fortsetzen, mit den Propheten, mit Altem und Neuem Testament. Und siehe da, er spricht nicht nur, er öffnet unser Verständnis für die Erfüllung dessen, was geschrieben steht. Und dann kann unser Herr doch immer wieder das Buch der Bücher in seine Hand nehmen und sagen, heute ist dieses Schriftwort vor euren Augen erfüllt. Vieles erfüllt sich vor unseren Augen. Wir sind auf die Zeichen der Zeit gar nicht näher eingegangen. Aber das haben wir alle schon begriffen, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind. Fassen wir zusammen, worum es geht. Wir haben in diesem prophetischen Zeitabschnitt einen prophetischen Dienst gehabt, denn es steht immer noch geschrieben, dass Gott nichts auf Erden tut. Er offenbart denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Amen. So steht es geschrieben, Amos 3, Vers 7. Und es danach steht geschrieben, wird wohl eine Posaune in der Stadt geblasen, ohne dass die Menschen erschrecken. Gott hat, wenn es um den prophetischen Teil der Heilsgeschichte geht, Propheten gesandt, und im Neuen Testament sind es Apostel und Propheten. Und wer zur Offenbarung 10 kommt, da ist wieder die Verbindung, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Auch da, Brüder und Schwestern, gibt es immer wieder Schlüsselworte. Schlüsselworte, die uns aufschließen, um den Zusammenhang genau aus Gnaden zu sehen. Wenn Paulus an die Epheser schreibt, dann schreibt er, wie er es jetzt seinen Aposteln und Propheten geoffenbart hat. Und wer in Offenbarung 10 nachliest, der kann feststellen, was hier geschrieben steht. Offenbarung 10, Vers 7, sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, ist dann das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig geoffenbart hat. Im Übrigen, und das sage ich jetzt für alle Brüder, die zuhören, Hier geht es um den siebenten Posaunenengel, nicht um den siebenten Engel an das letzte Gemeindezeitalter zu Laodicea, sondern um den siebenten Posaunenengel, von dem ja hier seit Öffnung des siebenten Siegels die Rede ist. In Offenbarung, dem achten Kapitel, in Vers 1, die Stille von einer halben Stunde. Und dann in Vers 2, und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, denen wurden sieben Posaunen gegeben. Die erste Posaune in Vers 7, die zweite in Vers 8, die dritte in Vers 10, die vierte in Vers 12, die fünfte in Kapitel 9, Vers 1, und dann die sechste in Kapitel 9, Vers 13. Und diese Posaune führt uns schon zu den vier Gerichtsengeln, die am Euphrat gebunden sind, um den dritten Teil der Erde zu zerstören. Und höret gut zu, in Offenbarung 7 wird es angekündigt, in Offenbarung 9 wird es verwirklicht. Offenbarung 7, Vers 1, danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind auf die Erde und auf dem Meer und über irgendeinen Baum wehe. Erinnert euch, vier Engel, die gebunden sind. Und hier in der letzten Posaune steht geschrieben, in Offenbarung 9, Vers 13 und 14, nun stieß der sechste Engel in die Posaune, da hörte ich aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, die gebot dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, binde die vier Engel los, die am großen Strome Euphrat gefesselt sind. Und dann geschieht, was weiter beschrieben wird, dass ein Drittel der Menschheit nicht mehr sein wird. Hier haben wir die sechste Posaune und in Kapitel 10, Vers 7 die Ankündigung, wenn der siebente Engel in die Posaune stoßen wird, dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Geliebte Brüder und Schwestern, ich liebe die göttliche Ordnung im Wort. Und ich danke Gott für die Leitung seines Heiligen Geistes. Kein Mensch würde sich zurechtfinden, das haben kluge Köpfe in der gesamten Vergangenheit oft genug probiert und sie haben gedeutet und irgendwann sind sie zu dem Punkt gekommen, wo es wirklich nicht mehr weiterging. Wir verstehen, dass durch den letzten Dienst, und damit kommen wir zum Schluss, durch den letzten Dienst, durch den Dienst Bruder Brenhams, alle Geheimnisse, die verborgen waren, geoffenbart worden sind. Vom Garten Eden, vom ersten Kapitel der Bibel bis zum letzten ist alles geoffenbart worden. Nichts ist dunkel geblieben. Das helle Licht leuchtet. Durch Offenbarung können wir alles sehen. Aber, und da müssen wir Acht geben, Bruder Brenhem hat jedes Mal, wenn er auf Offenbarung 10, 7 Bezug genommen hat, von den Geheimnissen gesprochen und nicht von dem Geheimnis. Und auch das müsste eigentlich den Brüdern auffallen. Es müsste allen Brüdern auffallen, die sich dafür hergeben und meinen, der Mund der Botschaft zu sein. Brüder und Schwestern, wir haben es immer wieder gesagt, wenn Mehrzahl steht, gehört Mehrzahl dahin. Wenn Einzahl steht, gehört Einzahl dahin. Immer in der göttlichen Ordnung lassen. Aber hier ist der Punkt. Bruder Brenim war ja nicht der Mann, durch den in der Einzahl das Geheimnis Gottes, welches Christus ist, zum Abschluss gebracht werden sollte, durch seinen Dienst, durch seinen prophetischen Dienst, Kraft der göttlichen Offenbarung, die ihm als Prophet geschenkt wurde, ist wirklich alles geoffenbart worden. Über Gottheit, Taufe, Abendmahl, über den Sündenfall, grundsätzlich über Erwählung, alle biblischen Themen sind geoffenbart worden. In der Mehrzahl die Geheimnisse, wenn es dann um Israel geht, dann nur noch um das eine Geheimnis, um das Geheimnis Gottes. Und das Geheimnis Gottes ist Jesus Christus, unser Herr. Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, aufgenommen in die Herrlichkeit, verkündigt unter den Völkern. Brüder und Schwestern, wir danken Gott dem Herrn für die Fülle seines Wortes, für jedes Wort, für jedes Kapitel, für jedes Thema sind wir Gott von Herzen dankbar. Wir wünschen allen Brüdern und allen Schwestern in der ganzen Welt, dass die Brautgemeinde zum Gleichschritt, ja in den Gleichschritt zurückkommt, dass wir alle in der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis erfunden werden. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, keine Sonderlehren, keine Verdrehung der Schrift, keine Verdrehung der Zitate, sondern wahre und klare Darlegung des Wortes Gottes, wie es uns aus Gnaden geoffenbart wurde. Und alle, die aus Gott sind, hören die Worte Gottes. Und wenn wir sie im Glauben hören, dann werden sie uns aus Gnaden geoffenbart. Ihm, dem allmächtigen Gott, dem alleinigen Gott, sei der Lobpreis und die Ehre in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir noch den Chorus. So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Während wir im stillen Gebet verharren, möchte ich doch fragen, besonders an alle, die neu hinzukommen, ich möchte einfach fragen, habt ihr eine Bekehrung, eine Erneuerung, eine Wiedergeburt erlebt? Ist Gottes Wort als Same in eure Herzen hineingesät, ja eingepflanzt worden? Und Brüder und Schwestern, ich habe an uns und weltweit an alle Brüder und Schwestern die Bitte, keine Vermischung, keine Vermischung, keine Deutungen, keine Auslegungen, sondern klares, wahres Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wie viele sind damit einverstanden, dass wir unser Gehör keiner einzigen Auslegung, keiner einzigen Deutung über Botschaft oder Wort schenken, sondern im Wort der Wahrheit in Ewigkeit bleiben. Amen. Dann sagt Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Das bestätigt, dass wir göttlicher Same sind. Denn in Johannes 8 sprach unser Herr zu den Schriftgelehrten: Warum könnt ihr meine Rede nicht einmal anhören? Und dann gibt er selbst die Antwort: Weil ihr nicht aus Gott seid. Schon daran erleben wir die Prüfung, ob wir Zustimmung zum Worte haben. Und wenn wir es zum ersten Mal hören, lasst es mich deutlich sagen, wenn du vor Grundlegung der Welt auserwählt wurdest, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, dann wird dein Herz sich auftun, wie das Herz Marias und Lydias und all derer sich auftat, die das Wort Gottes hörten. Der Widerstand wird aufgegeben, die eigenen Erkenntnisse zurückgelassen. Wir räumen auf mit allem alten Sauerteig, um ein neuer Süßteig zu werden, in aller Lauterkeit und Wahrhaftigkeit, wie es Paulus an die Gemeinde zu Korinth geschrieben hat. Wer möchte wie Abraham von Herzen glauben, sich von allem lösen und der Überzeugung leben, dass Gott alles, was er verheißen hat, erfüllen wird? Es ist die Gemeinde, das Schönste, das Kostbarste, das Teuerste, das Gott auf Erden hat, ist die bluterkaufte Schar, die Gemeinde der Erstgeborenen. Und deshalb, Brüder und Schwestern, wir sind kostbar in den Augen unseres Gottes. Und Jesus Christus, unser Herr, hat sein Blut und Leben für uns gegeben, hat uns erlöst. Freut euch darüber, er hat uns erlöst. Unsere Schuld und Sünde ist vergeben. Wir haben Gnade bei Gott gefunden. Wie viele möchten die Hand erheben, dass wir euch in das Gebet mit einschließen können? Wir alle, am liebsten würden wir alle die Hände heben und zu Gott beten. Tun wir's. Geliebter Herr, dein Wort kehrt auch heute nicht leer zurück, sondern richtet auf der ganzen Erde das aus, wozu du es gesandt hast, herauszurufen, zu belehren, zu korrigieren, zu offenbaren. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde. Segne, segne, wie du Abraham gesegnet hast. Erfülle, erfülle die Verheißungen. Erfülle sie in Kürze. Wir glauben, wir warten darauf und wir geben dir die Ehre. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preiset den Herrn, rühmet seinen heiligen Namen. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Oh, es ist Jesus. 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 Nur allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein. Amen. 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 Wir setzen uns. Wir haben heute gar nicht über Taufe gesprochen. Wer immer die Entscheidung trifft, das Wasser steht zur Verfügung. Wir danken Gott auch für dieses Wochenende. Was soll ich sagen? Ihr wisst, mit all den Reisen, mit allem, was mit dem Dienst Tag und Nacht verbunden ist, wird man auch physisch nicht immer so kräftig sein, wie man es gerne hätte. Aber um des Wortes Gottes willen, um der Brautgemeinde willen, die noch überall in aller Welt zerstreut ist, wage ich es immer wieder neu, auf die Reise zu gehen und die herrliche Botschaft zu tragen und befehle mich einfach eure Gebete an, gedenkt meiner, dass der treue Herr mir das Wort schenkt, so wie es sein soll. Mehr will ich nicht, mehr soll nicht sein, nur der Mund des Herrn, um weiterzugeben, was in diesem Wort geschrieben steht. Nochmals möchte ich es betonen, wir heißen alle, die neu hinzukommen, immer besonders willkommen. Und wir glauben, dass der Herr euch in Kürze geistlich genauso vorwärts gebracht hat, wie er uns, die wir seit zig Jahren unter der Belehrung sind, wie er uns in diesem geistlichen Wachstum erhalten und Gnade geschenkt hat. Auch die Gnade, den Dienst Bruder Brenhims gemäß der Schrift einzuordnen, die Gnade, jedes Wort einzuordnen in den Zusammenhang, in den es gehört. Das ist dann nicht mehr der direkt prophetische Dienst, das ist der lehrmäßige Dienst. Propheten haben im Groben gesagt, was ihnen geoffenbart wurde. Apostel haben im Einzelnen dargelegt, was den Propheten gezeigt und geoffenbart wurde. Genauso ist es jetzt. Alles, was Gott uns offenbaren wollte, hat er durch den Dienst Bruder Brenhims getan. Und ihr wisst alle genau, er bekam die Weisung, reise nicht mehr, sondern gehe nach Jeffersonville und lagere dort in der Kapelle durch die Predigten, die du halten wirst, die geistliche Speise ein. Dann hat er tatsächlich gesagt, wenn ich nicht mehr da sein werde, dann werdet ihr euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Und vor seinem Heimgang hat Gott ihm ja geoffenbart, wie auch mir damals schon, 1962, dass das eine die Einlagerung der Speise im Groben ist. Und wir wohnen hier an einem sehr schönen Ort. Unser Nachbar hat und ist ein Einkaufszentrum. Und wer da zum Einkauf geht, der holt Lebensmittel, meinetwegen Wagen voll, Körbe voll. Aber das ist noch keine Mahlzeit auf dem Tisch. Erst wenn der Großeinkauf stattgefunden und alles schön zu Hause angekommen ist, dann wird die Mahlzeit vorbereitet. Genauso hat Gott es in dem Gleichnis von Speise einlagern und Speise austeilen aus Gnaden geoffenbart, und so hat er es uns geschenkt. Könnt ihr das verstehen? Das ist eigentlich klarer als das Einmaleins. Also danken wir Gott auch in diesem Punkt für die göttliche Ordnung. Brüder und Schwestern, wir können es uns nicht leisten, außerhalb der göttlichen Ordnung zu sein. Und deshalb sei auch heute gesagt, wir haben Verantwortung vor Gott übernommen. Die größte Verantwortung, die es je auf Erden gab, jetzt direkt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und Brüder und Schwestern, ich trage diese Verantwortung fast als eine Last. Aber der Herr hilft mir dabei. Und ich möchte, wie Paulus an Timotheus geschrieben hat, führe den Auftrag so aus, dass du ohne Tadel bleibst bis auf den Tag Jesu Christi. Und das möchte ich. Ich möchte das klare und wahre Wort so verkündigen, dass ich zusammen mit euch vor Gott bestehen kann bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und gemeinsam werden wir Gott schauen. Das ist die Verheißung: Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Nehmt Grüße mit. Nehmt Grüße mit nach Finnland, nehmt Grüße mit in alle Länder, in alle Städte, in ganz Europa, ob Polen, ob Slowakei, Tschechien, Italien, Österreich, Schweiz. Nehmt einfach Grüße mit. Nehmt Grüße mit nach Pretoria, nehmt Grüße mit nach Montreal. Nehmt Grüße mit nach Usbekistan.
Du bist würdig.
Du bist würdig.
Du bist würdig, o Herr, ihn zu geben.
Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr, Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Seine Wahrheit schreitet voran. Amen.